Wenn dich jemand fragt, was würde Jesus tun, erinnere ihn daran, dass Tische umschmeißen und mit der Peitsche Leuten hinterherlaufen durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Guten Morgen. Der unbequeme Jesus. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, damit ich nicht wieder Ärger kriege. Also, Amen. Wer war Jesus? Mein Gott, was habe ich mich auf diese Predigt gefreut. Ehrlich. Es gibt so viele spannende Themen, über die man predigen kann, aber Jesus, das ist der Hauptgewinn. Das ist 6 Richtige im Lotto. Ach, was sage ich? 7. Ein echter 7er. Auf der anderen Seite, was habe ich mich an diesem Mann schon gerieben? Wie oft bin ich an ihm und seinem Anspruch verzweifelt? Ehrlich gesagt, wie oft habe ich ihn schon verflucht? Manchmal habe ich mir gewünscht, ich hätte ihn nie entdeckt. Man kriegt ihn ja nicht wirklich zu fassen. Jedes Mal, wenn ich denke, ich weiß, worauf er hinaus will. Wenn ich ihn schön in die Kiste meiner Weltanschauung einsortiert und kartoniert habe, dann stolper ich über einen Satz von ihm und plötzlich ist die Kiste wieder leer. Der hüpft ständig raus. Der Mann ist glitschig. Einfach nicht zu fassen. Und gleichzeitig macht er süchtig. Mich jedenfalls. Irgendwie. Ich kann machen, was ich will. Ich werde ihn nicht los. Ich habe ihn unter Zweifeln begraben. Sogar unter meinem Glauben. Er war mir zu anstrengend, zu fordernd, zu großzügig, zu fremd, zu bekannt, zu alles Mögliche. Und ich habe ihm nicht nur einmal die Freundschaft gekündigt. Das war's, Jesus. Tschüss. Gott segne dich. Lass mich mal bitte in Ruhe. Irgendwann war er immer wieder da. Wie ein Lied, das einem plötzlich einfällt und man den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Denn dieser Jesus ist einfach zu gut. Sein Leben, seine Liebe, sein Leiden, seine Lehre. Alles an diesem Mann ist so hinreißend faszinierend. So geht es mir jedenfalls. Man könnte sagen, ich bin ihm ins Netz gegangen. Ich bin seine Beute geworden. Der kriegt mich. Immer wieder. Manchmal hört man ja Christen sagen, Jesus ist die Antwort. Mit diesem Satz habe ich meine Probleme. Dazu fallen mir gleich 1000 Fragen ein und die meisten bleiben unbeantwortet. Jesus ist die Antwort? Mir scheint er eher die Frage zu sein. Die nagende Frage danach, was im Leben etwas bedeutet, was Wert hat, wie ich leben will. Wer war Jesus also? Die einen sagen, er war Gottes Sohn. Für andere war er bloß ein besonderer Mensch, eine Art Prophet. Wieder andere sehen in ihm einen großen Sozialreformer. Und dann gibt es noch die, die behaupten, er sei Gott. Das sind im Großen und Ganzen die Positionen, denke ich. Und wenn du eine davon vertrittst, dann werde ich sie dir nicht ausreden. Auch nicht, wenn du dich nur mit einer davon anfreunden kannst und die anderen 3 ablehnst. Dass es unterschiedliche, verschiedene Blicke auf Jesus gibt, ist ja nichts Neues. Aber vielleicht ist es neu für euch, dass man dies schon in der Bibel so findet. Jede der 4 genannten Antworten auf die Frage, wer Jesus war, entspricht dem Blick, den eines der 4 Evangelien auf Jesus wirft. Alle 4 Evangelien haben ihre ganz eigene Betonung, wenn sie Jesus beschreiben. Die Kirche versucht ja immer, Jesus als Gesamtpaket an den Mann zu bringen. Jesus all inclusive. Und dabei kommen dann so inhaltsleere Sätze wie Jesus ist die Antwort raus. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ein Fehler, den die Bibel nicht begeht. Sie hat interessanterweise kein Problem damit, konkurrierende Deutungen von Jesus direkt nebeneinander zu stellen. Die Bibel ist viel pluralistischer als ihr Ruf. Du hast Probleme mit der Jungfrauengeburt? Dann solltest du vielleicht mit dem Markus-Evangelium beginnen. Markus wusste entweder nichts von der Jungfrauengeburt oder hielt diese Geschichte für so unwichtig, dass er sie verschwieg. Sein Hauptfokus liegt darauf, den Menschen Jesus zu beschreiben. Du findest inspirierend, dass sich Jesus für Gerechtigkeit und gegen kapitalistische Gier ausspricht? Dann schau doch mal ins Lukas-Evangelium. Boah, da triffst du diesen Reformer. Oh, beinahe diesen Sozialisten, könnte man fast denken. Wie du dich Jesus näherst, ist mir eigentlich egal. Und ob du alles glaubst, was ich glaube, ehrlich gesagt auch. Mein Job ist es nicht, dich von irgendwelchen Dogmen zu überzeugen. Ich will, dass du dich mit Jesus beschäftigst. Und das sage ich nicht, um dich übers Ohr zu hauen und hintenrum doch zu einem Rechtgläubigen zu machen. Nein, nein, nein. Wenn Jesus die Frage ist, dann ist doch selbstverständlich, dass er dir andere Fragen stellt als mir. Aber wenn Jesus die Frage ist, dann sollten wir irgendwo anfangen, uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Uns ihr auszusetzen. Darum geht's mir. Denn dieser Mann, dieser Jesus von Nazareth, der hat es in sich. Selbst 2000 Jahre nach seinem Tod gibt es keinen, der uns die Lebensfrage berührender, erschütternder und herausfordernder stellt. Davon bin ich überzeugt. Ja, und heute will ich also die herausfordernde Seite von Jesus hervorheben. Die unbequeme. Das, was einen schlucken lässt. Es geht also nicht um das süße Jesusbaby in der Krippe und auch nicht um den netten Hippie mit dem Schäfchen auf dem Arm, nachdem man Sandalen benannt hat. Wenigstens zwei haben gelacht, na gut. War der so schlecht, ey. Vorhin hat nur einer gelacht, ey. Oh Mann, ey. Ich sollte meinen Job kündigen. Na gut. Es geht um Jesus, der uns fragt, was unser Leben lebenswert macht. Was macht dein Leben lebenswert? Die Frage, wer Jesus denn nun sei, hat auch die Menschen seiner Zeit schon beschäftigt. Und einmal antwortete er darauf Folgendes. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus wusste schon ganz genau, dass er ein ziemlich harter Brocken ist. Schwer zu schlucken. Eben jemand, über den man sich ärgern kann. Stellen wir heute mal das Offensichtliche des Textes hinten an. Ja, hier steht, dass Jesus Wunder getan haben soll. Kranke geheilt und Tote zum Leben erweckt. Das ist mir zu offensichtlich. Heute. Lass uns stattdessen ein wenig zwischen den Zeilen lesen. Ich hatte euch ja den ungemütlichen Jesus versprochen. Ich identifiziere hier vier seiner Hauptthemen. Allesamt so herausfordernd, meines Erachtens, dass sie uns um den Schlaf bringen können. Erstens, und das wird euch überraschen, Gott ist Liebe. Ich weiß, das habt ihr schon tausendmal gehört. Aber habt ihr es auch gehört? Jedes Wort dieser Sätze, ja das ganze Neue Testament feiert diesen Satz wie nichts anderes. Gott ist Liebe. Der Gott, an den Jesus glaubte, für den er brannte, in dessen Namen er heilte, den er verkündigte, ist dem Menschen zugetan. Und zwar nicht nur ein bisschen. Nicht nur dann, wenn gerade nichts anderes in seinem Terminkalender steht, sondern immer. Jetzt. Für jeden. Liebe. Ohne Flaschenhals. Liebe. Ohne Rand. Liebe. Ohne Ende. Liebe. Was daran ungemütlich ist, fragst du? Einerseits nichts, andererseits alles. Weil diese Liebe komplett ist, ohne Lücke, ohne Hintertür. Sie fordert nichts von niemandem. Sie muss nicht erbeten werden. Ihr könnt nichts für diese Liebe tun. Ihr könnt diese Liebe nicht erwecken, nicht bezwingen, nicht durch irgendetwas, was du tust, größer oder kleiner machen. An dich binden oder ihrer unwürdig werden. Du kannst den Gott, von dem Jesus sprach, nicht gegen dich aufbringen. Oder ihn zugeneigter machen. Er liebt dich vollkommen, egal was du getan hast oder tun wirst. Nichts macht diese Liebe kleiner oder größer. Nichts. Und das Herausfordernde an diesem Gott ist, dass er unsere Intuition verrät. Niemand von uns glaubt, dass es so etwas geben kann. Niemand. Davon bin ich überzeugt. Ja klar, wir Christen sprechen ständig über Gottes Liebe. Und dann sprechen wir unsere Gebete und fühlen uns dieser Liebe würdig. Und wenn wir sie nicht sprechen, dann hoffen wir mal, dass Gott ein Auge zudrückt. Aber tief in uns drin sind wir uns nicht sicher. Unsere Intuition glaubt nicht, dass es so etwas wirklich geben kann, weil es nichts auf dieser Welt umsonst gibt, weil wir Meister darin sind, uns mit unseren Maschen und Tricks Liebe zu verdienen. Das merken wir gar nicht mehr. So sehr ist uns das in Fleisch und Blut übergegangen. Jeder von uns, jeder, ist ununterbrochen dabei, sich irgendwo Liebe herzuziehen. Anerkennung. Durch welchen Trick auch immer. Was deine Masche ist, weiß ich nicht. Meine kenne ich gut. Gottes bedingungslose, unkontrollierbare Liebe ist die größte Bedrohung, die sich unser Ego vorstellen kann. Und auch seine einzige Hoffnung. Ich bin sicher, vielen von euch fallen jetzt Bibelstellen ein, die diese Liebe in Zweifel ziehen, die ich beschrieben habe. Merkt ihr, wie sich euer Ego mit Händen und Füßen wehrt? Wie es sich gegen einen Gott sträubt, der tatsächlich bedingungslos und grenzenlos liebt? Dich! Und das ist okay, dass du diese Bibelstellen plötzlich dir durch den Kopf schießen. Das geht uns allen so. Jesus haben die Menschen ständig Bibelstellen vorgehalten, weil ihnen die Art, wie er von Gott sprach, nicht geheuer war. Aber es gibt noch etwas, was den Gedanken an solch eine Liebe, an solch einen Gott für uns ungemütlich, ja schier unerträglich macht. Die anderen. Wenn Gott bedingungslos liebt, dann ahnen wir, dass das für jeden gilt. Für unseren bekloppten Nachbarn. Für den tyrannischen Chef. Für die Frau, die uns das Herz gebrochen hat. Für jeden, der uns jemals belogen und betrogen, der uns Gewalt oder Unrecht angetan hat. Und für alle, die wir für Abschaum halten. Aussätzige werden rein, heißt es in unserem Text. Es gibt keinen Abschaum mehr. Aussätzige werden rein. Und das ist nicht wirklich akzeptabel für uns, oder? Das darf nicht sein. Das können wir nicht zulassen. Dann ist unser Recht auf Vergeltung dahin. Dann ist unser Recht darauf, Recht zu haben, überflüssig. Überholt von Gottes Liebe. Mit Lichtgeschwindigkeit. Horch mal in dich rein. Denk das mal, dass Jesus, dass Gott all die Spacken liebt, die dir so auf den Sack gehen. Das kann mich rasend machen. Spürt ihr den Reflex, dagegen zu halten? Diese Gedanken von euch zu schieben? Willkommen im Club. Willkommen im Land der Arschlöcher. Der von Gott unendlich geliebten Arschlöcher. Aber um diesen liebenden Gott dreht sich alles, was Jesus jemals gesagt oder getan hat. Das ist die Grundlage für jede Geschichte, die er erzählte. Jedes Gebot, das er gab. Für all sein Handeln. Er hat nicht geheilt, um zu zeigen, dass Gott mächtig ist, sondern weil Gott liebt. Die zweite Herausforderung, die Jesus uns zumutet, knüpft an der ersten an. Ich entnehme sie dem Satz, Tote stehen auf. Gott will lebendig machen. Er will Totes lebendig machen. Ich bin sicher, vielen von euch sind die Worte der Bergpredigt geläufig. Diese Schatzkiste von steilen Anforderungen, mit denen Jesus um sich wirft. Liebet eure Feinde! Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Betet nicht wie die Heuchler an den Straßenecken. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Um nur ein paar der bekanntesten zu nennen. Aber man missversteht Jesus, wenn man denkt, er würde hier einen neuen, besonders scharfen moralischen Kodex aufstellen, nach dem wir uns richten sollen. Jesus predigt keine neue Moral. Es ist viel, viel schlimmer. Er glaubt, dass Gott das Tote lebendig machen kann. Mal ganz ehrlich, mit ein paar Verordnungen kommen wir klar. Da bemüht man sich, da kneift man den Hintern zusammen, da strengt man sich an. Okay, sicher, wir merken schnell, dass wir das nicht wirklich hinkriegen. Aber hey, heute ist nicht alle Tage. Und dann beißen wir die Zähne fester zusammen. Oder brechen frustriert ab. Oder tun so, als ob. Aber wovon Jesus spricht, ist etwas völlig anderes. Er predigt keine neue Moral, sondern ein anderes Leben, ein anderes Sein und Werden. Gott will das Tote lebendig machen. Wir sollen uns nicht anstrengen, unsere Feinde zu lieben. Wir sollen unsere Feinde lieben. So wie Gott das macht. Wir sollen unsere Feinde lieben. Nicht etwas tun, was gefordert ist, sondern etwas sein. Wie Gott. Liebe. Im Propheten Hesekiel heißt es, dass Gott unser steinernes Herz wegnehmen und uns eins aus Fleisch geben will. Gott macht das Tote lebendig. Und wenn man die Präambel der Bergpredigt liest, die Seligpreisung, dann merkt man schnell, dass Jesus eben nicht von Menschen spricht, die sich anstrengen, das Richtige zu tun, sondern von Menschen, die etwas geworden sind. Selig sind die Sanftmütigen. Wie sind sie? Sie sind sanftmütig. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Friedfertigen. Wie sind sie? Barmherzig und friedfertig. Gott möchte nicht, dass du moralisch besser wirst. Er will dich verwandeln. Die Raupe kann sich 1000 Mal vom Baum stürzen. Sie wird nicht fliegen. Die Raupe kann sich 1000 Mal vom Baum stürzen. Sie wird nicht fliegen. Als Schmetterling ist das Fliegen ihre zweite Natur. Ein fleischernes Herz. Das Tote wird lebendig. Und auch das mag unser Ego nicht. Mit streng dich an, kann es umgehen. Sei gefälligst ein besserer Mensch. Das spornt es an. Aber ein Schmetterling zu werden, macht ihm Angst. Darüber hat es keine Kontrolle. Denn keine Raupe verwandelt sich von selbst. Es wird ihr geschenkt. Und das ist wieder gegen unsere Intuition. Unser Ego hasst es, loszulassen. Es wehrt sich immer noch und wieder mit Händen und Füßen. Raupe kennt es, Schmetterling nicht. Aber Jesus glaubt unermüdlich an diesen Gott der Liebe, dessen Liebe uns zur Liebe erwecken kann. Und das ist was anderes als ein moralischer Anspruch. Und wenn man die Bergpredigt aufmerksam liest, dann stellt man fest, dass Jesus inmitten all dieser steilen, scheinbar fordernden Sätze immer wieder auf die Liebe dieses Gottes zurückkommt, der die Haare auf unserem Kopf gezählt hat, der die Sonne über Gut und Böse aufgehen lässt und der sich um seine Kinder sorgt. Mach das mal, lest die Bergpredigt mal. Ich habe das neulich gelesen und ich war so überrascht, wie oft Jesus auf Gott zurückkommt, auf diesen pulsierenden Gott. Gottes Liebe, darum dreht sich bei Jesus alles. Ganz schön herausfordernd, oder? Die dritte und vierte Herausforderung Jesu gehen schneller. Versprochen. Den Armen wird das Evangelium verkündigt, sagt Jesus in unserem Text. Und auch das verpasst uns ein mulmiges Gefühl. Jesus sind Menschen, die viel Geld haben, suspekt. Das ist ganz offensichtlich, wenn man die Evangelien liest. Jesus sind die Menschen, die viel Geld haben, suspekt. Die Menschen, die damals viel Geld hatten, die hatten alle weniger Geld als wir. Demgegenüber ist Jesus immer auf der Seite der Armen, der Unterprivilegierten, der Ausgestoßenen, der Bettler, der Aussätzigen. Ich sag's euch ungern, aber anscheinend hängt Jesus lieber mit dem Penner ab, der unter der Brücke schläft, als mit dir und mir. Das mögen wir gar nicht. Also ich mag das gar nicht. Und wieder dreht unsere Intuition durch. Ich meine, Ansehen, Vermögen, schaffen, Erfolg. Das sind die Begriffe, in denen unsere Intuition denkt. Leistungsgesellschaft. Jesus stellt sich konsequent auf die andere Seite. Hier ist er ätzend parteiisch. Warum? Weil er weiß, dass je mehr man Geld hat, desto mehr hat einen das Geld. Und weil er weiß, dass es umso schwieriger ist, loszulassen, wenn das Ego im goldenen Käfig sitzt. Menschen in einem heruntergekommenen, rostigen, alten Käfig haben weniger zu verlieren, sind weniger von sich selbst geblendet. Wer schwach ist, fällt leichter in die Arme Gottes. Und die andere Seite ist natürlich, dass Jesus es nicht leiden kann, wenn die Schere zwischen Arm und Reich aufgeht. Nochmal. Gott liebt tatsächlich alle Menschen. Gott glaubt nicht daran, dass die einen viel haben und die anderen nichts. Da glaubt Gott nicht dran. Und Gott glaubt auch nicht an Dogmen, sondern an Menschen. Und das ist die vierte Herausforderung, mit der uns Jesus konfrontiert. Unser gesamter Text besteht aus bedürftigen Leuten, denen sich Gott zuwendet. Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube, Tote und Arme. Jesus betont es immer wieder, das Reich Gottes besteht aus Menschen und nicht aus Glaubenssätzen. Vertrauen und Liebe sind die Güter, um die sich alles dreht. Was du für wahr hältst, ist zweitrangig. Deine Theologie ist lächerlich und meine genauso. Sie kann nie mehr sein als ein Schatten Gottes. Denk doch nicht, du wüsstest über Gott Bescheid. Was wir über Gott denken oder wissen, oder das kann alle, ach, ein Mikroskop. Und auch das kann in unser Ego nicht ab. Woran wir glauben, das haben wir in der Hand. Hier haben wir die Kontrolle. Haben Recht. Können Beweise führen. Und die richtig an die Wand reden, die nicht Recht haben. Aber ums Recht haben ist es Gott noch nie gegangen. Das erzählt der Leidensweg Jesu. Sorry. Gott scheißt aufs Recht haben. Liebe hat kein Recht. Recht haben ist das Gegenteil von Liebe. Recht haben trennt. Liebe verbindet. Liebe verzeiht. Liebe sucht die Brücke. Recht zu haben, sagt, ich bin hier und du bist da. Es geht Gott immer um Menschen, um dich und mich. Und um alle die, die du und ich nicht leiden können. Um die geht's ihm auch. Was für ein blöder Gott. Gott macht keinen Unterschied. Er liebt alle überschwänglich und grenzenlos. Jeden. Hierin sind wir verbunden. In Gott gibt es keine Aussätzigen mehr. Es gibt keine Aussätzigen mehr. Und davon hört Jesus nicht auf zu schwärmen. Und das Einzige, was uns aus dem Kontrollzwang unseres Egos befreien kann, ist Liebe. Zu entdecken, dass wir tatsächlich zusammengehören. Wie Paulus es im Galaterbrief ausdrückt. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann oder Frau. Alle sind eins in Christus. Alle. Alle sind eins in Christus. Stell dir den vor, den du entweder am meisten nicht leiden kannst oder der dich sehr verletzt hat. Und dann setz ihn zähneknirschend ein. Alle, meint alle, alle sind eins in Christus. Wir alle sind Verwundete, die sich in den Wunden Jesu bergen. Und ich sage euch was, es sind unsere Narben, die uns schön machen. So wie sie Jesus schön gemacht haben. Das feiern wir im Abendmahl. Gottes Narben, die sich mit unseren verbinden. Und unsere Narben, die sich miteinander verbinden. Das ist das Abendmahl. Gott ist tatsächlich ganz anders, als wir immer dachten. Gelebte, geliebte und erlittene Liebe. Ein Gott, der schwach ist, weil er liebt. Versteht ihr jetzt ein bisschen besser, warum ich von Jesus nicht mehr loskomme? Wie er mich zur Beute gemacht hat? Ja, ich ärgere mich immer wieder über ihn. Ich will die Hände manchmal über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Jesus, bist du noch ganz frisch? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Und dann nehme ich die Hände wieder runter. Langsam. Lächle ein bisschen doof und lege sie doch wieder in seine. Ha, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn.
Wir wollen jetzt gemeinsam das Fest der Narben feiern. Abendmahl. Wunderschönes Bild, finde ich, dass wir uns an die Narben erinnern, die es Gott gekostet hat.